リオトークス。The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe im Mai 2023. Ja, heute geht es mal nicht weiter mit unserem BSD-Teil. Das werden wir einmal verschieben, kommt aber noch, versprochen. Heute geht es um mehrere Interviews, die ich von der KubeCon und von der CloudNativeCon, beziehungsweise da waren mehrere Konferenzen, es war auch noch die CephaloCon, mitgebracht habe. Und genau mit diesem Thema CephaloCon, da steckt das Wort Ceph drin, das ist ein Software-Defined Storage System und wie das alles funktioniert, was wie ihr da rankommt, wie ihr das benutzt, wie ihr auch mitmachen könnt, das klären wir im ersten Interview.
Ja, ich bin jetzt hier auf der CephaloCon mit Joachim Kraftmeier, er ist CEO von Kleiso. Hallo Joachim.
Ja, hallo Jale.
Vielleicht kannst du erstmal erzählen, was ihr so macht als Firma. Also ihr seid ja hier Sponsor auch, ihr macht irgendwas mit Ceph.
Ja, wir sind jetzt glaube ich seit 10 Jahren, beschäftigen wir uns jetzt mit Ceph, aber grundsätzlich machen wir eigentlich Infrastruktur und Plattform as a Service, bieten da Support, Training, Entwicklung, Consulting an, Managed Service, alles, was im Endeffekt Kunden brauchen, um ihre eigene Infrastruktur effizient zu betreiben auf Open Source. Wir haben den kompletten Fokus nur Open Source für ja, Cloud Computing in allen Bereichen und für alle Branchen.
Und Ceph mit Storage ist da natürlich ein großes Thema.
Natürlich, es ist im Endeffekt nach 10 Jahren, man versucht viele Sachen, man vergleicht auch immer, man schaut sich das Feld auch an, das ist auch eine unserer Aufgaben. Und Ceph ist immer noch im Endeffekt die Lösung schlechthin für Cloud Computing und darüber hinaus. Wir sehen auch teilweise, dass jetzt solche Sachen wie Ceph in Kombination mit Kubernetes auch mittlerweile mehr so in den Maschinenbaubereich gehen, in die Anlagentechnik. Ja, und so versuchen wir Ceph als auch andere Open Source Projekte halt weiter zu unterstützen und voranzubringen.
Du hast einen Vortrag gehalten, in dem es darum ging, was kann man alles oder was so ein bisschen Best Practice, was hat man so alles für Fehler gemacht, woraus kann man lernen? Vielleicht kannst du mal ein paar Sachen sagen, wenn ich jetzt mit Ceph anfange, wo soll ich anfangen, was soll ich vielleicht nicht tun?
Also das Erste wäre, die Dokumentation zu lesen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Na, Spaß beiseite. Ich meine, so zum Ausprobieren fürs schnell mal ist sicherlich so eine Thematik, dass man sagt, okay, man setzt ADM oder Rook und deployt es auf einer kleinen Maschine. Man wird sicherlich ein paar Sachen finden, die am Anfang nicht ganz so ideal sind. Man sollte natürlich sich auch zuvor beschäftigen, was ist ein Monitor, was ist eine OSD, wie, so grundsätzlich einfach nur mal, okay, was sind die Aufgaben dafür, damit man auch weiß, mit was man dazu spricht. Man sollte aufpassen ein bisschen, wenn man gewisse How-Tos liest, weil die Stimmen, also sind meistens auch immer ein paar Inkonsistenzen drin. Und wenn man Fragen hat, einfach auf der Mailingliste oder im Slack-Channel nachfragen. Ich meine, wenn man sich für Heroku entscheidet, gibt es einen eigenen Slack-Channel. Die Mailingliste von Ceph ist, ja, da finden sich immer wieder Leute, die gerne helfen und natürlich auch auf der Webseite die Dokumentation einfach ein bisschen detailliert lesen und ja, zur Not nochmal lesen. Ceph ist nicht ganz so einfach am Anfang, aber verteilte Systeme sind meistens nicht so einfach. Ja, einfach ein bisschen Geduld und Enthusiasmus mitbringen, wäre hilfreich.
Okay, weil du jetzt gesagt hast, da muss man ein bisschen aufpassen. Was ist denn der Startpunkt? Also ich habe auf jeden Fall gehört, dass es jetzt einen neuen so Beginners Guide geben soll, aber ist ja noch nicht fertig. Also wo gehe ich denn hin, wenn ich mir jetzt, ich will so ein Linux Storage haben, ja? Wo fange ich denn an? Wo gehe ich denn hin? Gehe ich nach Ceph kommen und lese da einfach die Sachen oder was mache ich?
Es ist eine Möglichkeit, ein bisschen trocken teilweise vielleicht. Auf YouTube gibt es natürlich auch einen Ceph-Channel. Der geht dann teilweise auch sehr, sehr weit in die Tiefe, wenn man wirklich, also gibt es auch so Code-Go-Through-Seminare. Das führt vielleicht ein bisschen zu weit. vielleicht in ein paar Monaten würde ich dann selber Werbung machen und sagen, ja, wir werden sowas anbieten wie die, zum Beispiel Miete Expert, das ist einmal im Monat so 30 Minuten, dass du da einfach jemanden von uns fragen kannst, wenn du generell Fragen dazu hast. Also auch das, dass wir jetzt gerade eigentlich an einem Training arbeiten, an einem Online-Training, um das einfach auch ein Teil kostenfrei einfach zur Verfügung zu stellen, damit der Einstieg in Seth einfach leichter wird und auch vielleicht ein bisschen nicht ganz so trocken mehr ist, wie er bisher war. Ja.
Okay, also ich gehe auf eine Webseite, lese mir was durch, gucke mir YouTube-Videos an und dann brauche ich aber noch Hardware irgendwie. Was soll ich da tun?
Das ist halt die Frage Budget. Ich meine, für produktive Klasse, wir haben auch produktive Klasse, die in irgendwelchen virtuellen Umgebungen laufen, die funktionieren schon für den Use Case, wie es halt sein sollte. Die Erwartungen sollten halt nicht allzu hoch sein, aber zum Rumspielen. Ich meine, wir haben das teilweise auf irgendwelchen Raspberry Pis installiert. Wir haben das, wir haben auch mal so ganz früher so von Kickstarter so ARM-Module gekauft. Ich empfehle halt einfach was einen normalen SATA-Anschluss hat und nicht über USB die Festplatte connected. Das ist so ein bisschen, naja, macht nicht so viel Spaß an der Stelle und ist ein unnötiger Bottleneck. Aber ansonsten, das grundsätzlich zum Ausprobieren, es läuft eigentlich fast überall. Ich würde mal behaupten, so ein Basic-Setup vielleicht so 8 Gigabyte, aber das muss nicht mal ein System sein, das können auch gleich 2 oder 3 sein, wo das zur Verfügung steht. Und ja, ein bisschen eine Festplatte, die halt größer als 300 Gigabyte ist, wäre ganz gut, weil ansonsten, ja, es sieht man nicht allzu viel, sage ich jetzt mal so. Ansonsten wird es vielleicht auch irgendwann ein Angebot geben, dass man das einfach mal so in virtuellen Maschinen, so, wenn man sich registriert, irgendwo ausprobieren kann. Aber das ist jetzt noch, das ist für uns auch angedacht, weil wir einfach Seth wieder den Beginnern wieder ein bisschen mehr öffnen wollen, dass man vielleicht sowas bei uns auch einfach umsonst bekommen kann zum Ausprobieren, zum Rumspielen.
Ja, damit man sich erstmal überhaupt einarbeiten kann in das Thema, ist vielleicht gar nicht schlecht. Netzwerktechnisch reicht es, wenn ich es mit einem Gigabit-Netzwerk anfange? Also zum Spielen wahrscheinlich schon, aber wenn ich es dann in Produktivität haben will, geht das auch noch?
Ja, das ist, also jetzt kommt natürlich hier so ein bisschen der Consultant raus. Gigabit hat das Problem, dass es halt 70% mehr Latenz hat als 10G. Also als 10G. Und für kleine Sachen geht das schon, aber es ist halt, wenn man, Self-Klasse werden ja normalerweise über mehrere Jahre betrieben. Das heißt, in 5 Jahren Gigabit noch zu haben, könnte überhaupt Gigabit-Komponenten vernünftiger zu bekommen im Enterprise, könnte ein bisschen schwieriger werden. Ich würde schon empfehlen, dass man eigentlich eher auf 10 Gigabit setzt, ist auch nicht mehr ganz so teuer. Man kann ja auch zur Not gebrauchte Hardware kaufen, wenn man das, also nicht unbedingt für die Produktion, weil die wäre dann, wenn sie jetzt schon 3 Jahre alt ist, damals dann in 5 Jahren 8 Jahre alt. Ja, aber ist immer so schön, man kann es schon machen, aber für einen längeren Horizont würde ich mindestens 10G empfehlen.
Okay, also ich habe mich jetzt damit beschäftigt, ich habe mir Hardware besorgt, ich habe mir mein Netzwerk überlegt, ich habe das irgendwie alles installiert, es läuft. Jetzt hast du, wie gesagt, in deinem Vortrag so ein paar Fehler beschrieben, die Leute machen. Sie haben es sich irgendwie zusammengestellt und haben es geschafft, das irgendwie gegen die Wand zu fahren. Worauf muss ich denn aufpassen, dass ich das nicht auch mache?
Ich glaube, ich drehe deine Frage einfach um und erzähl einfach mal, wie wir es machen. Okay. ich sage mal, Seth ist neu. Seth ist so ein bisschen eine andere Architektur, als man sie vielleicht von früher kennt. Und man versucht immer Vertrauen aufzubauen. Aber das gilt nicht nur für Seth, sondern auch für andere Technologien. Und wenn dein Seth-Cluster läuft, du hast Replikation 3, also mindestens auch 3 Festplatten, 3 OSDs. Okay, er ist nicht produktiv. Dann kannst du von mir aus auch einen Monitor haben in Produktion, wären es dann auch mindestens 3. Und dann schaltest du einfach das ganze Ding einfach einmal ab und schaust, wie es weiterläuft. Du machst irgendeinen FIO-Test drauf, es gibt so einen Seth-Tel-Bench, wo du die einzelnen OSDs auch prüfen kannst. Es gibt verschiedenste Tests, ein IO, baust vielleicht drüber eine virtuelle Maschine, machst einen IO-Ping auf das Block-Device in der virtuellen Maschine und schaust die Latenzen an, wie sie sich entwickeln. Und dann nimmst du einfach einzelne Komponenten raus und schaust mal, was passiert. Und wenn du mindestens 3 Komponenten hast, dann nimmst eine raus, dann muss die Erwartungshaltung sein, dass das Ding einfach weiterläuft, ohne dass du eine Unterbrechung hast oder irgendeinen Ausfall. Und wenn das nicht ist, dann musst du nochmal drüber nachdenken, ob du vielleicht irgendeinen Fehler gemacht hast in deinem Setup oder in deinem Ansatz, den du zuvor gewählt hast. Und dann, ja, dann versuch ihn einfach mal kaputt zu machen.
Du meinst also so randommäßig irgendwie Festplatten rausziehen?
Festplatten rausziehen, Server, was auch immer, neu starten. Wenn du mehrere Mon hast, einen Mon einfach mal von mir aus mit Kill beenden. So einfach mal gucken, was kann denn das System eigentlich ab? Die Erfahrung zeigt, die können ziemlich viel ab. Sind auch dafür designed. Ich meine, die haben kein Bottleneck mehr wie frühere Storage-Systeme, mit die vorne zwei große Heads hatten und der ganze Traffic musste durch diese Head-Computer durchlaufen. Das gibt's da nicht mehr. Wenn du RBD, also Rados Block Device benutzt, dann redest du auch gleichzeitig mit all den Komponenten von Ceph. Und dann läuft das normalerweise wie geschmiert. Wenn es all deine Tests oder unsere Tests bestanden hat, dann hast du da eigentlich keine Probleme mehr. Das ist sehr robust und zuverlässig. Wenn es dann um Performance geht, das ist dann eine andere Geschichte. Da ist es eher so, dass Performance ist für uns aus unserer Erfahrung heraus immer was jeder ein bisschen anders wahrnimmt, sage ich jetzt mal so. Also jeder hat eine andere Definition davon und jeder muss für sich selber entscheiden, was für eine Performance er dann auch braucht.
Bei Ceph spielt ja auch immer Latenz eine große Rolle.
Ja.
Sollte man zumindest wissen.
Ja, das ist auch so eine Thematik mit den Latenzen. Wenn wir Cluster aufsetzen und wir testen natürlich auch die Latenzen der Cluster, wir schaffen schon auch in einem leeren, anfänglichen Cluster so Latenzen, um die 600 Mikrosekunden zu erreichen. Das ist jetzt für viele Anwendungen schon gut. Das ist natürlich keine Ultra-Low-Latency, also irgendwas unter 300 Mikrosekunden, aber 600 ist schon ganz gut. Man muss sich im Klaren sein, umso mehr Daten drauflegen, umso mehr die Strukturen befüllt werden, die intern sind. Aber das gilt eigentlich für alle Datenstrukturen, werden die Laufzeiten natürlich ein bisschen länger, aber sich dann am Ende irgendwann bei einer Millisekunde bis 3 Millisekunden zu bewegen, ist jetzt schon vernünftig. Braucht man natürlich auch die richtige Hardware dafür. Also das ist natürlich die Voraussetzung. Community Hardware ist halt immer die Beschreibung, aber die muss natürlich auch dementsprechend dafür ausgelegt sein, dass sie auch 24 Stunden am Tag läuft. Also ich meine, man sagt immer Data Center Hardware. Manchmal läuft das ja auch irgendwo anders. Wir sehen es jetzt auch mit Fork und Edge Computing, dass das keine richtigen Data Center mehr sind. Aber man darf sich nicht täuschen lassen, nur weil irgendeine Consumer SSD groß ist und verspricht, dass sie sehr viele Schreiboperationen auch überleben wird. Die Firmware ist eine andere, der Controller ist ein anderer. Das ist dann dementsprechend verhält sich auch der Ceph-Cluster anders, weil die internen Strukturen von so einer SSD halt auch dann sehr viel cachen, sehr viel für Desktop-Applikationen ausgelegt sind. Ganz schnell viel IOPS und danach schreibt er dann erstmal alles erst in den nächsten Minuten dann wirklich auf die SSD. Und das ist halt sowas, was in Ceph oder im Rechenzentrumsbereich halt unter Last, da gibt es keine Pause. Da ist immer nur eine konstante Grundlast vorhanden. Das sollte man halt auf jeden Fall achten, die richtige Hardware-Auswahl. Nicht zu sehr sparen. Für den Test am Anfang tut es der Laptop, später sollte man vielleicht nochmal genauer drauf schauen.
Auch wenn ich drehende Festplatten habe, natürlich, dass die irgendwie für 24/7 ausgelegt sind.
Ja, also wir haben schon manchmal das erlebt, dass Kunden versehentlicherweise Desktop-Festplatten gekauft haben, die haben sich dann sehr eigenartig verhalten. Also die haben so zum Beispiel damals auch diese SMR-Festplatten, die haben dann angefangen, teilweise interne Optimierungen auszuführen. Die haben dann auch wirklich immens viel Strom verbraucht, viel mehr als im Normalen. Da kommt es immer auf den Hersteller drauf an, auf das, was das für eine Technologie ist. Und da sollte man ein bisschen, wenn man Ahnung hat, glaube ich, findet man es leicht raus. Ansonsten sollte man jemanden fragen, der vielleicht ein bisschen Ahnung hat. Also reicht auch schon jemand, der ein bisschen Ahnung von Hardware hat, was man so braucht, wenn die Sachen jahrelang laufen sollen.
Ansonsten gibt es ja auch eine große Mailingliste und ist eine Open-Source-Community. Das heißt, also ich finde irgendwie auch Leute, die mir mehr helfen sozusagen.
Ich glaube, das ist einer der großen Pluspunkte von Ceph, ja. Wir haben eine aktive Community, die ist eigentlich durch die Bank her sehr nett sind, worauf wir keine Angst haben, irgendwelche Fragen zu stellen. Die werden normalerweise auch zeitnah beantwortet. Wir versuchen auch immer wieder selber auch aktiv zu sein. Das gelingt uns immer, je nachdem, mal besser, mal schlechter. Aber wir haben auch natürlich Freunde, sage ich jetzt mal, also nicht nur Mitglieder, aber auch Freunde, die gerne helfen und die wir immer sehen, dass sie sehr aktiv in der Mailingliste sind. Deswegen, für mich ist es seit 10 Jahren ein Vergnügen, mit dieser Community zusammenzuarbeiten. Ich habe da schon im Open-Source-Umfeld deutlich anstrengendere Communities erlebt.
Ja, ich habe gehört, die Kernel-Community soll jetzt auch nicht gerade so eine nette Kommunikation pflegen.
Ja, das ist bei mir schon über 20 Jahre her. Ich habe irgendwie vor 24 Jahren mit Linux angefangen und natürlich, was waren das, 1998, ja, da lernt man natürlich auch einen anderen Ton kennen. Ich meine, am Ende, man verfolgt ein gemeinsames Ziel. Wir wollen jetzt in dem Projekt Ceph besser machen und dementsprechend sollte man sich auch vernünftig verhalten und auch das so erwarten können, dass die andere Seite sich vernünftig verhält. Also gegenseitiger Respekt hilft dann meistens.
Ja. Ich habe bisher auch noch nichts Negatives. Also ich habe auch auf der Mailingliste mal ein paar doofe Fragen gestellt sozusagen und manchmal kriegt man keine Antwort, aber wenn man Antworten kriegt, sind die eigentlich alle super nett.
Ja, danke. Danke für das positive Feedback.
Genau. Okay, ich habe also mein Cluster, ich habe Hardware, es läuft irgendwie, ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt, Chaos-Testing gemacht. Muss ich das Ganze irgendwie monitoren? Was muss ich da, habe ich da irgendwelche Funktionalitäten, die schon irgendwie drin sind? Muss ich mich da noch irgendwie drum kümmern oder läuft es dann fröhlich vor sich hin und ich freue mich einfach, dass mein Cluster tut?
Ich meine, es gibt ein Dashboard, jetzt muss ich natürlich sagen, ich bin eine Person, die eigentlich nur Kommandozeile benutzt, also so Dashboard ist, ich bin da nicht ganz so affin dafür, aber ja, es liefert ein vernünftiges Dashboard, darüber kann man auch für den Anfang den ganzen Cluster auch administrieren. Man sieht, da ist Prometheus integriert, da ist Loki integriert, die Sachen kann man optional alle einschalten, muss man vielleicht auch ein bisschen dementsprechend konfigurieren. Ich sage jetzt mal, zu 95% ist das alles direkt einsetzbar. Natürlich gibt es immer so auch so Edge-Cases. Ich meine, Ceph ist ein Open-Source-Projekt, man kann das so viel noch dazu bauen, so besondere Sachen, da ist das Dashboard vielleicht noch nicht ganz so stark, aber für die allgemeine Benutzung, für die Beobachtung, fürs Monitoring sollte das eigentlich, es ist durchaus sehr hilfreich.
Kannst du noch irgendwelche Tipps geben, was man unbedingt tun sollte, nachdem man dann so einen Cluster angerichtet hast? Also irgendwas, keine Ahnung, was jetzt nicht gleich in der Dokumentation ganz oben steht?
Für Produktion?
Ja.
Backup. Backup wäre ganz gut. Nein, das Spaß beiseite. Ich meine, es ist ein sehr, also wir haben noch nie richtig, wir haben noch keinen Datenverlust erlebt in Ceph über die 10 Jahre. Aber trotzdem, Backup gehört halt einfach zum Standard seit Jahrzehnten dazu. Und ich meine, 100%ige Garantien gibt es für nichts. Daher würde ich sagen, was zu einer Storage dazugehört, ist auch ein Backup-Konzept. Wenn du dann mal, was auch immer sehr hilfreich ist, aber wirklich für einen produktiven Betrieb, sich Gedanken am Anfang zu machen, was sind die Anforderungen vielleicht in 3 Jahren? Ich meine, ich weiß, es ist schwer, man weiß nicht genau, wo es hingeht oder so, aber so trotzdem mal sich ein bisschen drüber Gedanken zu machen, ist auch immer schön zu sehen, das waren die Gedanken zum Anfang und so hat es sich entwickelt. Damit man dann auch dementsprechend auch einen Messgrad hat von dem, was man am Anfang erwartet hat und was daraus gekommen ist. Man sollte auch nicht, wenn irgendwas nicht ganz klar ist oder man irgendwelche Themen hat oder es kommt ihm etwas komisch vor, aber der Ceph-Cluster läuft trotzdem noch stabil, der kann sehr viel ab, ist vielleicht doch ganz gut, sich einfach frühzeitig zu melden. Da hat man noch entspannt die Zeit, einfach irgendwelche Fragen zu stellen, wieso das so und so sein könnte oder ähnliches. Und noch ein ganz wichtiger Punkt ist, in Ceph gibt es ein Telemetry-Modul, das einzuschalten, weil damit liefert ihr nämlich die Telemetriedaten an an das öffentliche Telemetry von der Ceph Foundation. Die sammeln die Daten ein, die sammeln auch dementsprechend, also die Daten, also die Metriken von eurem Cluster anonymisiert, alles nach schön, dass dann nichts weitergegeben wird, was nicht weitergegeben werden darf. Aber die können die kriegen auch die Logfiles zugeschickt, die der Crash Manager einsammelt, wenn mal eine Komponente sich neu startet oder dementsprechend abstürzt. Und das hilft einfach den Entwicklern, das ganze System auch besser zu machen. Also das ist was, wo man definitiv auch dem Ceph-Projekt insgesamt helfen kann, dass es über die Zeit noch besser wird.
Und ich kann auch dieses öffentliche Dashboard einsehen und sehe dann, wer welche Version jetzt gerade einsetzt und muss ich vielleicht schon updaten oder bin ich noch gerade so drin?
Ich sehe, du warst schon auf dem Dashboard, ja, genau. Ja, das, also gut, das ist natürlich, es gibt natürlich viele Sachen. Es gibt eine offizielle Seite mit allen Releases, die supported werden und die auch noch Backports bekommen. Daran bin ich jetzt gerade selber auch interessiert, dass das in das Dashboard mit reinwandert, dass du über das Dashboard auch informiert wirst, dass du eine Version einsetzt, die jetzt vielleicht noch 3 Monate Backports bekommt und dann nicht mehr. Das ist natürlich immer gut. Wir sehen viele Cluster, die nicht upgedatet worden sind, die teilweise über Jahre oder mehr als ein halbes Jahrzehnt einfach so funktioniert haben. Aus Erfahrung heraus ist es halt so, wenn man das nicht macht, dann verliert man halt so viele Vorteile, die über die Jahre dazukommen. Also letztes Jahr Kraken. Kraken ist jetzt aus 2016, das ist jetzt, glaube ich, 7 Jahre alt, so circa. Das heißt, 7 Jahre lang keine Updates bekommen. Ich würde sagen, die OSD-Performance, also was man aus den Festplatten raushört, hat sich sicherlich verdreifacht. Die Latenzen sind sicherlich, keine Ahnung, vielleicht nur noch 20% von dem, was es damals war. Und da sind ganz sehr viele Features halt auch dazugekommen, die sehr wertvoll sind. Also nicht nur wegen Leistung, sondern auch wegen Datenintegrität. Bei jeder Leseaktion wird geschaut, ob die Daten noch konsistent sind und sowas. Sowas hat man als Kraken-Benutzer von damals einfach komplett verpasst. Also sehr wichtige, essentielle Features. Deswegen ist unser Ansatz eigentlich immer zu sagen, okay, du bleibst innerhalb der aktiven Releases mit den aktiven Backports, weil wir wissen, weil wir so tief involviert sind, was für einen zusätzlichen guten Wert diese ganzen Patches und Updates eigentlich auch haben, die vielleicht jemand anderes nicht sieht. Aber es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Das ist nur eine Empfehlung.
Okay, also noch 1-2 weitere Empfehlungen?
Auf Ceph Days gehen, aktiv an der Community teilnehmen, natürlich, das würde uns auch freuen, also mich persönlich, weil ich ja auch der Ambassador von Ceph in der Dachregion bin, Feedback geben, Feedback besonders auch für Leute, die gerade einsteigen und sagen, das gefällt mir so nicht oder das könnte man verbessern oder ich habe da noch Probleme. So nach 10 Jahren bist du halt auch ein bisschen blind an der Stelle. Da hast du so dein Eingefahrenes und denkst über viele Sachen gar nicht mehr so wirklich nach. Also da würde ich mich persönlich drüber freuen, über sowas. Ja, und Ceph weiterempfehlen, wenn man zufrieden ist.
Wo gebe ich das Feedback hin?
Ja, das ist doch so aktuell persönlich wahrscheinlich an mich. Über die Webseite, über die Ambassador würdest du mich finden. Natürlich, Verbesserungen kann man, je nachdem, welche Art es ist, gibt natürlich einen Tracker dafür, wo man Sachen aufmachen kann. Es gibt verschiedene Leads, die man auch auf der Webseite findet, wo man die Kontaktdaten hat, wo man die dementsprechend erreicht. Es gibt ja auch noch einen weltweiten Community Manager, der da auch weiterhelfen kann, wer der richtige Ansprechpartner ist. Oder einfach auch auf die Mailingliste schreiben. Also ich glaube, jeder dieser Wege führt dazu, dass Informationen dann früher oder später an der richtigen Stelle sind. Man darf nicht erwarten, dass es sofort passiert. Ich meine, wir haben unsere regulären Meetings, die in gewissen Intervallen stattfinden. Die Sachen werden dann teilweise auch dementsprechend bewertet. Vielleicht wird auch noch gewartet, bis was anderes zusammenkommt, damit man dann mit den dementsprechenden Entwicklern auch fragen kann, das priorisieren kann und ähnliches. Aber wir versuchen, jedes Feedback positiv fürs Projekt einfach zu verwenden.
Ja, Das ist doch schön. Gut, dann vielen Dank, Joachim, dass du uns mal erzählt hast, wie CEF so funktioniert, wie ich das so alles aufbauen kann und uns ein paar Tipps gegeben hast. Und vielleicht sieht man den einen oder anderen Hörer ja mal auf irgendeinem CEF-Day.
Genau. Ich meine, Ingo, danke. Nochmal kurz, wir werden versuchen, weitere CEF-Days in Deutschland und so weiter zu platzieren. Wenn ihr Interesse habt, abonniert die Announcement-Liste von CEF.io oder schaut ab und zu auf der CEF-Seite vorbei, wo die CEF-Days normalerweise auch annonciert werden. Und ansonsten freue ich mich, euch auf irgendeinem CEF-Day oder sonst irgendwo zu dem Thema zu treffen, und habt keine Scheu, stellt einfach direkt Fragen, nicht nur an mich, sondern an die meisten, die eigentlich CEF benutzen. Das sollte jetzt eigentlich kein Thema sein. Eine Freude, euch kennenzulernen. Bis dann. Ciao.
Genau, so machen wir das. Ciao.
Kennt ihr Terraform oder Vault? Ich habe davon mal gehört. Ja, das sind so Programme von HashiCorp. Und benutzt habe ich die aber alle selber nicht. Und ich weiß gar nicht, wie das so richtig funktioniert. Und was besser, als sich auf der KubeCon jemanden zu schnappen und das mal alles erklären zu lassen, was das überhaupt ist.
Ja, wir sind jetzt hier auf der KubeCon. Bei mir ist Kerim Satili. Er ist bei HashiCorp und ist da Senior Developer, Advocate und Experte rund um Infrastructure Workflows. Hallo, Kerim.
Hallo.
Genau, und ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Terraform. Tatsächlich so, habe ich noch nie benutzt, kam bisher irgendwie nicht vor. Und deswegen habe ich gedacht, wir reden mal so ein bisschen drüber. Vielleicht kannst du mir mal erzählen, was ist HashiCorp, Terraform, wie funktioniert das?
Ja, klar. Also Terraform ist im Prinzip ein API-Client. Wofür brauchen wir einen API-Client, wenn ich irgendwie Operations mache? Naja, derzeit, oder nicht derzeit, wenn Leute was in der Cloud deployen, ist es meistens im Browser die Konsole öffnen, einen Server finden, ein paar Einstellungen machen und dann auf Start drücken. Zu dem Zeitpunkt wird die Kreditkarte belastet und du hast ein Problem. Du hast einen Server, den du jetzt gerade zusammengeklickt hast und den du wahrscheinlich nicht 100% duplizieren kannst. Mit Terraform hast du einen Approach, wo du den gleichen Server in Text beschreiben kannst und damit den gleichen Server noch 100 Mal deployen kannst, ohne dir Sorgen zu machen müssen, dass du ein anderes Resultat bekommst.
Das heißt, ich setze mich vor meinen Lieblings-Texteditor, tippe was ein und dann funktioniert das irgendwie.
Genau. Terraform verwendet dafür die HashiCorp Configuration Language. Wenn du jemals ein Nginx konfiguriert hast, ungefähr das gleiche, ist ein bisschen basiert auf der UCL, der Unified Configuration Language, ist ein Dialekt, den man in 2 bis 4 Stunden lernen kann. Und du hast dann eine neue Sprache, eine neue Configuration Language, die du verwenden kannst für Terraform, für Vault, unser Security Product, für Console, für Networking, für Nomad, Job Orchestration und alle anderen Tools. Mhm.
Gut, und dieses Terraform benutze ich, um wo zu deployen? Also geht es dann, keine Ahnung, muss ich gegen irgendeinen Cloud-Dienst gehen? Kann ich das bei mir zu Hause im Keller machen? Wie funktioniert das?
Für all die Beispiele geht's. Also Terraform hat angefangen mit AWS, Amazon Web Services. Danach ging es ziemlich flott auf Google. Dann also Google Cloud Plattform, Azure natürlich, DigitalOcean. Terraform hat ein Konzept, das heißt Provider, sind im Prinzip Plugins, die du in Terraform installierst, und Terraform ist dann im Stand mit der HCL mit einem neuen Provider zu sprechen. So Terraform Registry, also auf registry.terraform.io, haben wir circa 3150 Provider für all die verschiedenen Services. Alle Cloud-Provider, aber auch Monitoring-Dienste wie Datadog, New Relic, Sicherheitsprodukte wie Okta und Auth0, natürlich auch Kubernetes, Helm, unsere eigenen Produkte, also sprich zum Beispiel, wenn du Vault verwendest, unser Sicherheitsprodukt, kannst du das mit Terraform konfigurieren. Terraform probiert, das Schweizer Taschenmesser zu sein für die Konfiguration von deinen Ressourcen auf einem Level, wo die traditionellen Configuration Management Tools nicht sind. So, ja. Ein Schritt zurück. Im Sinne von, wie sorge ich dafür, dass meine Server gut zusammenarbeiten und die verschiedenen Dienste. Sprich, wenn wir unsere Webseite deployen. Ich mache als Scherz immer, ich habe gerade ein Kind bekommen, also wir wollen natürlich alle Fotos im Web haben. Wir brauchen dafür ein Storage Bucket, ich nehme mal S3, natürlich ein CDN, also ein Content Delivery Network, weil Oma und Opa, die sehen sich die Webseite, 100 Mal pro Tag an. Wie machen wir das? Terraform gibt mir die Option, um das in Code auszudrücken und dann die richtige Policy dran zu koppeln, sodass Oma und Opa die einzigen sind, die den Code ansehen können. Sorry, die Fotos, nicht ein Code.
Den Code brauchen sie hoffentlich nicht.
Eher nicht, nee. Mit den Fotos natürlich geht das schon. Und man hin und wieder will man ja natürlich ein paar andere Sachen machen. Oma und Opa wollen gerne einen Kommentar hinterlassen. Also brauchen wir noch einen API-Key für unser WordPress, sodass wir einen Zugang haben zum Adressbuch, zum Gästebuch, nicht zum Adressbuch. In dem Sinn gibt Terraform dann den Key mit an den Server, in unserem Fall in CloudInit. Der Server kann die File finden, einfach mit UserData, und kann damit ein Gästebuch konfigurieren.
Dieses Cloud-In-File muss ich selber schreiben oder schreibt Terraform mir das oder wird das generiert aus dieser Language?
Es ist 2023, also ich würde einfach mit ChatGPT reden. das geht. Ich habe es mal probiert, um mit ChatGPT Terraform-Module zu schreiben. Als Operations-Engineer ist es natürlich so, dass ich es lieber selbst schreibe, weil dann ist es schöner, besser sowieso. Aber ja, man schreibt selber. Die Optionen, die du hast, außer selbst zu schreiben, ist auch, um Terraform zu importieren. Sprich, wenn du in einem Microsoft-Account schon 40 Virtual Machines hast, hast du wahrscheinlich keine Lust, um alles zu importieren, um alles neu zu schreiben. Mit Terraform Import und Community Tools wie zum Beispiel Terraformer hast du CLIs, also Command Line Interfaces, wo du sagen kannst, hier ist mein Microsoft-Account, hier ist mein Datadog-Account. Sieh dir mal an, was da drin ist und gib mir Terraform von dem. Schreib das um in was ich im Browser sehe, in etwas, das ich verwenden kann mit Terraform.
Okay, also wenn ich irgendeinen Cloud-Provider habe oder von mir aus, was weiß ich, ich habe einen OpenStack am Laufen oder so, dann verstehe ich das, dann kann ich Terraform nutzen, kann dagegen die APIs gehen. Was mache ich jetzt, wenn ich noch gar nichts habe, muss ich mir erstmal was überlegen. Also ich kann es jetzt nicht gegen Bare Metal laufen lassen.
Du könntest gegen Bare Metal laufen lassen, also zum Beispiel für OpenStack und für Ceph zum Beispiel gibt es Provider, die du verwenden kannst, wo du in dem Sinne Konfigurationen machen kannst. Terraform hat, wenn wir mal ein API-Approach nehmen, CRUD, also Create, Read, Update, Delete, hat Terraform im Prinzip zwei Richtungen. Resources in Terraform sind Sachen, die du createst, updatest und deletest, also das ist der Lifecycle. Und dann hast du Data Sources und das ist eben nur das Read. Wo das wichtig ist, ist, wenn du schon 100 Services hast, die du nicht in Terraform haben kannst, um was für einen Grund dann auch, also kannst du immer noch Terraform verwenden, um Informationen über die Services abzuholen. Die Informationen kannst du dann wieder weiterschreiben. Vielleicht braucht ein Configuration Management Tool eine Information, hey, was ist denn der Pfad, den wir verwenden mit unserem Storage? Was ist die Utilization? Sind wir schon auf 70%, sind wir schon auf 100%? Was haben wir konfiguriert? Mit Terraform Data Sources können wir die Informationen rausholen, ohne neue Sachen bauen zu müssen.
Also ist Terraform so ein bisschen irgendwas zwischen meiner Plattform, also meinem, was weiß ich, OpenStack IaaS oder so, und einem Konfigurationsmanagementsystem? Also ein Konfigurationsmanagementsystem brauche ich auch noch, also sei es, was weiß ich, Chef, Ansible, irgendwas.
Das ist eine gute Frage. Terraform kann Sachen konfigurieren. Speziell bei den großen Cloud-Providern hat man im Allgemeinen Zugang zu CloudInit. Und man könnte natürlich mit Terraform und mit CloudInit Scripts schreiben, die deinen Server konfigurieren. Persönlich finde ich den Approach nicht richtig, weil das irgendwie dafür sorgt, dass du anstatt Last-Mile-Configuration, also gerade mal einen API-Key oder sowas auf die Maschine zu tun, viel mehr tust. Im Allgemeinen wird CloudInit dann ja irgendwie falsch benutzt, im Sinne von, cool, wir nehmen jetzt CloudInit und installieren Nginx, wir installieren einen Postgres-Server. Das sind Sachen, die Packer machen sollte. Packer ist unser Maschinen-Image-Tool. Also wenn du eine Disk-ISO brauchst, ob das jetzt ein Windows-Server ist oder ein Linux-Server, ich würde das mit Packer machen, auch mit Ansible, eben weil Ansible gut ist im Configuration Management und dafür super funktioniert. Sprich, Packer startet eine Build, wenn wir mal im AWS bleiben, Packer startet eine EC2-Instance, sieht sich an, was du an Ansible-Konfiguration hast, läuft da durch und wenn es alles geklappt hat, dann speichert Packer das Image in deinem AWS-Account. Also jetzt hast du ein Image, wo Nginx und Postgres schon vorinstalliert ist, aber eben ohne Konfiguration. Und so soll es ja auch sein. Terraform kann das Image verwenden, um neue Server zu starten. Sprich, auf den Servern ist schon alles vorinstalliert. Das Einzige, was noch fehlt, ist die letzte Meile. Sprich, was soll Nginx überhaupt anzeigen? Naja, in dem Fall sind es die Fotos von unserem Kind. So, wir geben da noch ein bisschen HTML rein und das wär's dann.
Okay, und wo kommt dann da Vault ins Spiel? An welcher Stelle bräuchte ich das dann?
Wenn wir in der Cloud irgendwas deployen, im Allgemeinen, brauchen wir einen API-Key. Die traditionelle Option, speziell für die Leute, also so wie für mich, wenn wir mit PHP angefangen haben, wir hatten irgendwo eine .env-rc-File oder irgendwie Environment Variables, die in unserem System hardcoded sind mit long-lived Credentials. Funktioniert super, bis irgendwann jemand draufkommt, dass die Credentials eigentlich auch in unserem Public GitHub Repository sind und unser CISO dann eine E-Mail rund schickt an jeden für extra Security Training. Vault kann dafür sorgen, dass du anstatt long-lived Credentials absolut dynamische Credentials hast, sprich, wenn wir wissen, dass Terraform oder dass unsere Applikation was auf S3 aufladen muss, anstatt der Applikation ein Passwort zu geben, das heute, morgen und übermorgen für uns, geben wir ein Passwort, das jetzt, also in dem Moment generiert worden ist, 10 Sekunden aktiv ist, genau also für den Upload und danach automatisch revoked wird. Sprich, als Attacker, wenn ich reinkomme und die Credentials finde, da hängt schon mal eine Policy dran, die dafür sorgt, dass du eigentlich nichts mehr kannst, weil Policies sind gratis, also wir machen extrem restriktive Policies und wir sorgen dafür, dass sie so schwierig oder so, was ist das Wort, das ich suche, so restriktiv sind, dass ein Attacker eigentlich schon nichts damit kann.
Wenn dann zumindest nicht lange.
Und wenn dann zumindest nicht lange, genau. Also verschiedene Level, so wie bei einer Burg, wir haben die Zugbrücke, wir haben natürlich die hohen Mauern. Wir haben eine Lifetime für das Passwort, das ist 10 Sekunden. Sprich, wenn du nach 11 Sekunden unser Passwort findest, kannst du schon nichts damit anfangen. Vor 5 Sekunden oder 5 Sekunden nach Start hast du ein Credential. Nach 10 Sekunden hast du nur ein Stück Text. Nach 5 Sekunden hast du aber immer noch ein Credential, das nur sehr spezifische Sachen kann. In unserem Fall kann die Applikation nur Fotos uploaden. Sprich, das Credential bringt dir nichts, um zu sehen, was ich sonst noch in meinem AWS-Account habe.
Und wie kriege ich die Verbindung an? Also ich muss ja irgendwie festlegen, diese eine Instanz oder was weiß ich, darf jetzt überhaupt zu Vault gehen und sich da was rausholen?
Genau, also wir sorgen dafür, dass Terraform sich anmelden kann bei Vault oder unsere Applikation. Das können wir machen via für User mit GitHub, GitHub Access Credentials, SSO natürlich, Okta oder andere Sammler und ORDC Provider. Im maschinellen Verfahren, zum Beispiel in GitHub Actions, würden wir ORDC verwenden oder JSON Web Tokens. Sprich, GitHub Actions startet einen Runner, also eine Maschine, die Secrets braucht. Und die Maschine meldet sich bei Vault an als Passwort gibt sie eigentlich an? Ich komme von GitHub, ich bin von dem Repository, ich sollte also Zugang haben zu einem spezifischen Claim. Und der Claim ist in Vault schon bekannt und gibt uns die Option, um zu sagen, wir vertrauen dem User, wir sehen die richtigen Personalien von dem Server im Prinzip und können dem User, dem Maschinen-User, Zugang geben zu spezifischen Sachen. Da hängt eine Policy dran, die dann sagt, GitHub-User, cool, was du tun kannst, ist ein neues Release raufladen auf die Releases-Website und sonst nirgends.
Genau, weil ich wollte gerade sagen, mein Passwort von diesem GitHub-User kann ja auch mal verloren gehen.
Genau. Und wie wir das limitieren ist, da GitHub einen OIDC-Workflow verwendet, können wir das Passwort spezifisch machen für den OIDC-User von dem Runner. Also in der Policy müsstest du als Attacker in den GitHub-Runner reinkommen in den 10 Sekunden, dass der aktiv ist. Sprich, unsere Attack-Surface wird eigentlich extrem klein. Und so soll es ja auch sein. Das Problem, genauso wie die Polizei dir sagt, sorg mal dafür, dass du ein besseres Schloss hast als dein Nachbar, einfach ein Level höher, ist das Gleiche hier. Wir machen es einfach ein bisschen schwieriger mit jedem Schritt, um reinzukommen und einzubrechen.
Okay, jetzt hast du gerade schon GitHub erwähnt. Also das heißt, sowohl für Vault als auch für Terraform gibt es so GitHub und GitLab-Integration.
Genau. Für GitHub, also als End-User, für Vault, in dem Sinn haben wir Integrationen für AWS, Google Cloud, Kubernetes natürlich, Azure und auch eigentlich alle Database-Engines. Und das ist, wo es wirklich praktisch wird. Anstatt, also wenn wir zurückgehen zu unserem WordPress-Example, Beispiel, WordPress muss sich mit der Datenbank verbinden. Aber natürlich nur, wenn Opa und Oma auf unsere Webseite kommen. Sprich, warum sollte WordPress immer Zugang haben zu unserer Datenbank? Braucht sie nicht. Anstatt das so zu machen, geben wir WordPress einen Proxy in dem Sinn, obwohl es eigentlich kein Proxy ist im traditionellen HTTP-Sinn. Wenn WordPress eine Datenbankkonnektion machen muss, pingt es erst Vault. Vault gibt WordPress die Datenbank-Credentials. Die sind dann gültig für den Query, den WordPress machen muss. Und nach dem Query, genauso wie beim AWS-Beispiel, werden die Credentials einfach revoked. Und hat der Attacker wieder keinen Zugang.
Okay, ja, das scheint schon gute Sicherheitsfeature zu sein.
Sind praktische Sicherheitsfeatures.
Habt ihr noch irgendwelche Sachen, die so auf Sicherheit sind? Also das ist ja jetzt scheinbar auch so ein Thema, was immer mehr auch in der Cloud-Native-Welt ankommt sozusagen. Am Anfang waren wir ja so ein bisschen, naja, wir bauen erstmal alles schnell und so Sicherheit kommt erst später.
Früher war es immer, wir bauen schnell und naja, also wir sorgen einfach mit einer Git-Ignores-File dafür, dass die Secrets nicht in unserem Public Repository landen. Hat nicht immer funktioniert. GitHub, AWS, wenn die draufkommen, dass du deine Secrets geleakt hast, schicken sie dir eine E-Mail. Das ist super. Aber jeder Cloud-Provider, wenn du einen Account anmeldest, hat eine End-User-License-Agreement, wo du sagst, ich sorge dafür, dass unser Account auch sicher ist. Nicht nur ihr, sondern auch wir. Also die Shared Responsibility. Bei AWS, wenn du deine Credentials leakst, macht AWS es so, dass dein Key jetzt in der Quarantäne Policy landet. Super cool, denke ich mir. Also wir haben gerade eine Pandemie gehabt, Quarantäne, cool, also der Key ist super isoliert, oder? Nicht ganz. Die Quarantäne-Policy Version 2 ist derzeit aktiv, sorgt dafür, dass dein Account keinen neuen Server starten kann. Super, sprich, ein Attack kann nicht viel finanziellen Schaden verursachen, aber der Attack kann immer noch Database-Server stoppen und Database-Backups wegwerfen mit dem geleakten Key. Und naja, also bei allen Projekten, wo ich gearbeitet habe, ist das Problem nicht, wenn jemand 10 neue Server startet. Das Problem ist, wenn jemand die Backups wegwirft.
Genau, das eine kostet nur Geld, das andere könnte die ganze Firma ruinieren.
Genau. Die paar hundert Euro extra für die Server sind kein Problem. Die paar hunderttausend für die Daten, die weggeworfen wurden, das ist das wirkliche Problem. Also Vault kann dabei helfen, um dir Credentials zu geben, die im Prinzip immer wieder frisch rotiert werden. Natürlich im Hintergrund hat Vault einen Audit Log. Sprich, wenn du auf meinen Account schaust, also bei Kerem, hat jetzt um 2 Uhr einen Credential angemeldet. Der war aktiv bis 10 Sekunden nach 2 Uhr. Um 3 Uhr habe ich neue Credentials angefragt. Als Audit Operator kannst du im Hintergrund sehen, ich mache jede Stunde neue Credentials. Auch wenn die Credentials selbst nicht mehr im System verzeichnet sind, hast du immer noch eine Übersicht, was passiert ist. Das gibt dir eine gute Einsicht in im Prinzip ins Pattern von meinem User. Also ich mache das jede Stunde. Wahrscheinlich habe ich irgendwie einen Cron-Job, der da ausgeführt wird.
Oder du bist komisch, ja.
Oder das. Ich meine, um 2 Uhr nachts braucht man halt hin und wieder AWS-Credentials. Ich meine, Kinder schlafen nicht, und wenn man Babyfotos hat, die müssen raufgeladen werden. Für Maschinenuser ist es ja natürlich noch wichtiger. Die WordPress-Seite meldet sich nicht bei mir und sagt, hey, ich frage jetzt mal die Credentials an. Im Audit-Log können wir sehen, was wann passiert ist, und können das gegebenenfalls vorlegen an unser Audit-Team, an einen externen Auditor, und sagen, hier ist, was wir sehen, hier ist, warum wir darauf vertrauen können, dass da nichts schiefgegangen ist. Oft kommt es ja einfach nur darauf an, dass du beweisen kannst, dass nichts daneben gegangen ist und dass das Problem irgendwo anders liegt. Und naja, in dem Fall geht das relativ gut.
Also noch irgendwelche anderen Best-Practice-Tipps so? Also Sicherheit haben wir jetzt so ein bisschen gehabt.
Absolut. Isolation und Policy sind die Kernbausteine von guter Sicherheit. Wir sehen bei ganz vielen Kunden, dass sie Terraform mit verschiedenen Providern verwenden. Super gut. Multi-Cloud, Multi-Region gehört ja dazu. Ich meine, wir wollen ja dafür sorgen, dass unsere Webseiten verfügbar sind, unsere Applikationen. Das Problem ist, dass im Hintergrund oft ein einziger Vault-Server verfügbar ist. Und der hat halt Zugang zu verschiedenen AWS-Accounts. Vault, um AWS-Sachen zu machen, braucht natürlich Credentials, die in dem Fall schon long-lived sind. Jetzt ist es so, dass Vault die Sachen verschlüsselt, aber von einem Attack-Vector hast du dann einen Server, der dir alle Credentials im Prinzip provisionen kann. Ist nicht praktisch. Sprich, wenn ich in AWS und Google Cloud und Azure bin, dann sollte ich minimal 3 Vault-Server haben oder 3 Vault-Cluster. Technisch gesehen hat man dann wahrscheinlich eher 6, weil man will ja HA haben, also Highly Available. Vielleicht noch mehr, vielleicht ein 3 oder 5 Netz. Aber in dem Sinn, einer pro Cloud ist nicht zu viel. Weiters, wenn man Multi-Region macht, eigentlich das gleiche Pattern. Ein Vault in zum Beispiel Frankfurt sollte nicht unbedingt imstand sein, Credentials für den Provider in London zu generieren. Das sorgt dafür, dass ich mir als Auditor Sorgen machen muss, hey, warum kann jemand, der in Frankfurt ist und nur in Frankfurt Sachen raufladen sollte, auch Credentials haben für London? Wenn wir das Ganze, also mal kurz auszoomen, na, wir haben 3 Clouds, 6 Regions, das sind eine ganze Menge Policies. Ich als Nicht-Security-Spezialist habe eigentlich keine Lust, um so viele Policies zu schreiben. Ich als Operator kann aber einen Terraform Vault Provider verwenden und die Policies einfach for each. Also ich habe da eine Schleife, die durchläuft, und dann habe ich mal die 6 Policies, die ich hier brauche. Und wenn mein Kollege sagt, na, wir machen jetzt die ganze Welt, also alle 28 Regionen bei AWS und alle 40 bei Google, naja, dann machen wir es halt für 68. Einziger Grund, warum das funktioniert, ist, weil wir es in Terraform ausgedrückt haben und eben Code haben, der das Ganze regionsspezifisch macht.
Aber an der Stelle könnte ich statt Terraform auch Ansible nehmen, der mir was generiert.
Ansible könnte dir die gleichen Files generieren, genau. Die Policies in dem Sinn sind für HashiCorp Vault, also nicht für Ansible Vault. Ansible kann die Policies generieren und kann auch mit der HashiCorp Vault API kommunizieren. Aber Terraform ist in dem Sinne etwas einfacher, eben naja, Terraform ist von uns, Vault ist von uns. Wir verstehen, wie unsere Tools funktionieren und können die relativ gut zusammenarbeiten lassen. Aber natürlich, wenn wir zurückgehen zum Packer-Beispiel, wo wir Ansible starten, Ansible kann im Run ohne Probleme mit der HashiCorp Vault API sprechen und sagen, hey, ich muss hier was konfigurieren. Ich brauche da Sachen aus unserem Secret Storage, vielleicht nicht ein Passwort, aber ein Google Maps Key oder ein Recapture Key. Ansible kann das ohne Probleme holen, aus der API holen.
Ja, okay. Hast du noch irgendwelche Tipps, die man, den man befolgen sollte, wenn ich jetzt anfange mit Terraform, Packer, mir das alles so anzulesen? Gibt es irgendwo einen Startpunkt, wo ich unbedingt hingehen müsste?
Ich würde absolut anfangen auf developer.hashicorp.com/Terraform. Da haben wir alle unsere Terraform-Tutorials. Ich glaube, es sind derzeit 400, 450 für alle Cloud-Provider, für Docker, also wenn du zum Beispiel nicht gleich anfangen willst mit Kosten verursachen, absolut verständlich. Wir haben einen Docker-Provider, den ein Community-Member schreibt und der ist super, weil alles läuft einfach auf deiner Maschine oder je nachdem, wo du halt Docker installiert hast. Und es gibt dir die Option, um den Terraform-Workflow, also sprich das Planen und das Applyen zu testen und kennenzulernen, ohne dass du es gleich in der echten Cloud machen musst. Für Packer, dieselbe Seite, also developer.hashicorp.com/Packer, haben wir auch Tutorials. Auch Tutorials, die weitergehen als nur, wie mache ich einen Docker-Container auf meiner Maschine, aber auch, wie mache ich ein Image mit Packer in einem Cloud-Provider und wie verwende ich das dann mit Terraform? Wie kann ich mit Terraform die ID von dem Image holen, dynamisch, sodass ich nicht hardcoded einen 64-Charakter-String irgendwo eintippen muss? Und ja, eben damit lernen kann, wie die Tools funktionieren.
Die ganzen Projekte, die du erwähnt hast, sind Open Source, oder? Also ich kann
Open Source, genau. Also wir haben natürlich Enterprise-Produkte, wir haben Terraform Cloud, Terraform Enterprise, Vault Enterprise und auch die anderen haben Enterprise-Optionen. Sprich, wenn du als große Firma Zugang brauchst zu Support oder Enterprise-spezifischen Features, vielleicht FIPS-Compliance oder andere Sachen, die der Standard-User nicht braucht, dann haben wir da kommerzielle Optionen dafür. Aber alles, was wir heute besprochen haben, ist Open Source und funzt auch auf jeder Maschine.
Und wenn mir irgendwie ein Bug auffällt oder so, dann gehe ich einfach bei euch auf die Webseite oder finde euch im IRC Slack, keine Ahnung.
Genau, also im Prinzip github.com/hashicorp. Und dann eben für die Produkte, jedes Produkt hat einen eigenen Repository und eine Issues-Tab, wo du einfach neue Issues machen kannst. Für ein paar Projekte haben wir Community Manager, zum Beispiel Terraform, die uns helfen, um zu finden, wo sind Bugs, also durch mehrere Leute schon angemeldet. Vielleicht, hey, ich sehe, dass Terraform zum Beispiel nicht gut damit umgehen kann. Cool, ja, das ist dieselbe Issue wie 1, 2, 3, 4. Und dann weißt du auf jeden Fall und wissen wir auch, dass mehr Leute das Problem haben. Die GitHub-Issues sind natürlich offen und eine gute Art, um uns mitzuteilen, wenn etwas kaputt ist. Für Security-Probleme haben wir einen anderen Workflow. Dann haben wir lieber, dass du eine E-Mail schickst an security@hashicorp.com, weil eben Security-Incidents am besten auf die Art getrackt werden können. Es geht nicht darum, dass wir es verduseln wollen. Es geht uns darum, dass wir die richtigen Leute gleich dran arbeiten lassen wollen. Und
wenn ich jetzt ein Forum suche oder irgendwie mit den Entwicklern in Kontakt treten will?
Genau, also fürs Forum gibt es noch discuss.hashicorp.com und da könntest du dann auch mit unseren Leuten chatten und auch anderen Community-Mitgliedern einfach mal durchsprechen. Hey, also ich will einen Webserver starten mit WordPress drauf. Wie mache ich da eine Datenbankverbindung? Wie kann ich dafür sorgen, dass Ansible das Ganze gut konfigurieren kann? Naja, dann gibt es da Leute, die dir das mit dir durchsprechen.
Ja, super, vielen Dank, Cam, dass du uns mal erzählt hast, wie Terraform und Co. so funktionieren. Also ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen besser verstanden. Vielleicht gucke ich es mir auch mal demnächst an, wenn ich ein Projekt habe, wo es passen würde. Und ja, genau, wie das mit allen HashiCorp-Tools, die ihr da so habt. Also es ist ja doch eine ganz schöne Liste, die sich da so angesammelt hat mit der Zeit, wie das so alles funktioniert. Vielen Dank.
Genau, danke also für die Einladung. Und ja, es hat also irgendwie angefangen mit Vagrant und dann war es,
Darüber haben wir jetzt gar nicht geredet.
Genau. Wie geht's vom Vagrant weiter auf Terraform? Und naja, nach Terraform war es, ja, hey, wir machen, genau, wir haben jetzt unsere Server und alle Secrets hardcoded. Ja, ich glaube, wir brauchen ein Security-Produkt, das irgendwie hilft. Naja, das war halt der Anfang von Vault. Und so ging's weiter.
Und was kommt als nächstes?
Ich glaube, als nächstes, für uns ist es immer, wir nehmen das Feedback, das wir von der Community kriegen. Wir sehen uns an, wo Tools hingehen und wo die Industrie hingeht und probieren Tools zu bauen, die bei den Workflows anschließen. Boundary kriegt neue Features. Boundary hat coole Features, die Mühe wert sind, um mal zu checken. Vault kriegt immer natürlich wieder neue Sachen. Terraform hat die letzten Jahre viel an Stabilität gewonnen. Nicht, dass es instabil war, aber als Operator sind die Quality of Life Improvements einfach schön zu sehen, weil Terraform einfach funzt und Terraform muss einfach funzen. Ich will nicht um 3 Uhr in der Nacht irgendwie wundern, ja, hoffentlich geht Terraform heute, hoffentlich hat es nicht einen schlechten Tag. Nee, es funktioniert einfach. Und in dem Sinne, naja, ich würde sagen, check die HashiDays in München, check die HashiDays online, also auf hashidays.com. Für unsere Konferenzen haben wir meistens ein paar neue Überraschungen.
Gut, dann sieht man sich vielleicht da und ich wünsche euch viel Erfolg mit den ganzen Projekten, Produkten, die ihr so habt.
Danke.
Hi, this is Greg Crowe Hartman. I'm a Linux kernel developer and this is Radio Tux.
Sicherheit wird immer groß geschrieben oder wird immer größer geschrieben, sozusagen auch auf der Cloud Native Con war Security ein großes Thema. Und man sieht auch in allen Statistiken sozusagen, dass das immer, immer größer wird. Man hat auf der Keynote gesehen, dass die Projekte, die eingereicht wurden in den letzten paar Jahren, dass Security da ein ganz großes Thema ist. Und ich habe mir ein Projekt rausgesucht, das nennt sich Falco. Und deswegen habe ich mich mal umgehört, wie Falco funktioniert, was es so macht und wofür man es benutzen kann, wie das alles so gedacht ist. Das ganze Interview diesmal ist in Englisch, aber ich hoffe, ihr versteht das trotzdem alles.
I'm here on the KubeCon in Amsterdam now. With me today is Loris DiGioani. He is CTO of Systic. Hi, Loris.
Hello, and thanks for having me.
So Systic is founding or developing an open source project called Falco. Maybe you could explain what is Falco.
Yeah, absolutely. When talking about Falco, I normally compare it to the security camera for modern cloud-native containerized infrastructures. Falco is a sensor that you distribute in different places of your infrastructure, and it's able to collect information. For example, it sits on hosts and virtual machines and can collect system calls there. It can see which containers are running. It can see which Kubernetes pods and services are running. Falco is also able to receive cloud logs, for example, CloudTrail, or logs from third-party tools like, for example, GitHub and so on, and puts all of this data together. And a little bit like with a security camera, you know, like in a city or in a conference center like this one, you have them in the different rooms to collect this information and bring it to a centralized place so you can secure it, see what's happening, and take action. So Falco takes these signals, brings them to a centralized place so you can take action, detect intrusions, and understand anomalies in your cloud infrastructures.
I thought of the analogy like a virus scanner, but it's a little bit more.
Yeah, a little bit of a virus scanner, but the difference is that normally a virus scanner like sits there and once in a while checks your machine. Well, Falco is really designed to be like real time, right? So collect all of these signals and in a matter of like a fraction of a second, notify you or take action. So a little bit like that, but more distributed and more real time, I would say.
Okay, so we are on a KubeCon, so it works with Kubernetes, but also you said on hosts, how this work?
Yeah, in general, Falco is a tool that is based on different types of instrumentation, but when we're talking about like hosts and Kubernetes, Falco is leverages a technology called eBPF, which is a Linux kernel technology. So essentially we have an eBPF module that is deployed automatically when you run Falco, sits in the kernel of the operating system and is able to collect all of these signals, opening and closing files, executing programs, all this kind of stuff. Thanks to the fact that it uses eBPF, it can run both, you know, on a physical host, on a virtual machine, or in a containerized, like for example, a Kubernetes cluster. The instrumentation is the same and takes advantage of the power of the Linux kernel. And then the data is parsed and analyzed in a different way depending on what you do. For containers, for example, we're able to notify you, for example, when somebody executes a shell inside a container. While maybe for a host, we're able to notify you when somebody modifies a system binary, for example, in Linux, or somebody's trying to read your /etc/password, or establishing a connection to a mining command and control program, all of this kind of stuff.
But is this also blocking this access then, or is it just scanning and showing it that there is something happening?
So Falco is designed more like for visibility and reporting and alerting you of these conditions. So by default, when you install Falco, it's more like being notified. At the same time, Falco is an open source modular tool based on like the Linux philosophy. When you have a small tool that you can combine with different other things. And for example, there are architectures where you combine Falco with response engines that can, for example, go and kill the process or kill the container or isolate, you know, the pod or do stuff like that. So Falco by itself is more like the little brain that is able to detect this kind of stuff. And then what you do is you combine it with other tools to essentially take actions in case you want to take actions.
And this combining is with plugins, or how does this work?
So there's a plugin mechanism. There's a tool called Falco Sidekick that sits near Falco, essentially can receive the alerts for Falco and do stuff, send them to a database, notify you on Slack, or take actions like kill the container and stuff like that. Or Falco can be integrated with you know, third-party things like OpenPaths or stuff like this to take more sophisticated actions.
And is it sits on the Linux kernel, but maybe I have, I don't know, images in Harbor or stuff like that. Is this also scanning this or showing if there is something vulnerable inside?
So scanning and the vulnerability management is, I would say, outside the scope of Falco. And there are other open source tools in the community, for example, Trivi or Anchor, that are specialized on that. So normally, a good modern security architecture for Kubernetes includes both, let's say, the vulnerability management part. So is my software including, you know, like vulnerabilities, or some of the dependencies are including vulnerabilities? And then there's the runtime part, which is more about, okay, is something happening, you know, in my environment right now as it's running, you know, in production or in development? Falco specialized on the latter. Normally, what you want to do is typically combining, you know, in a complete architecture, the two different things. And of course, you know, Falco is a project that was originally created by Sysdig, the company I work for. And Sysdig, for example, as other companies, offers a platform that includes both vulnerability management and runtime, including stuff like using the runtime information to be able to prioritize the vulnerabilities. What I mean is the runtime part, so like the Falco engine is able to detect, okay, you have 20 vulnerable libraries in this container image, but only 3 have been actually loaded in memory. The other ones are part of the image, but no process is using them right now, you know? So focus on these 3. This is the kind of stuff that we're able to do by combining the two parts together.
And Sysdig is on top of Falco offering some services.
Exactly, services and additional pieces of functionality. So Falco it's exactly like, imagine, I was using the security camera metaphor, right? So Falco is the physical security camera that you put on the wall, you know, in your building. Sysdig offers the ability to, you know, like manage the security cameras, have, you know, like a curated set of rules for the security sensors, being able to include different types of orchestration, of data collection, aggregation, dashboards, reporting, all of this kind of stuff.
And the day before, there was here on KubeCon, there was also a project meeting. Was there something special you discussed there?
In general, these project meetings at KubeCon, so first of all, a little bit of context. Falco is an incubated project in CNCF. So one thing that we started working on Falco in 2016, one thing that we decided pretty early on was that especially for something related to security like Falco, it's really important for it to be community driven and not only single company driven. Of course, Sysdig, my company, puts a lot of resources behind Falco, and we're happy to do that, and we think it's strategic, but we really consider Falco something that is driven by the community. So these meetings here at KubeCon are important because they are a way for the community to sit together in the same room. Normally, there's not a strict agenda, and it's a way essentially for the different stakeholders, the contributors, the project owners, the users, to sit at the table and discuss about, you know, what are the priorities, where the project is going, how is it going, what should be working on, what are we happy about, what are we unhappy about, and so on. And that's what we did yesterday.
And was it a good meeting? Is there something you like to share? Is there, I don't know, a new idea which is now developed?
Yeah, I mean, in general, feedback from the users with Falco tends to be, well, a couple of things. One is on the breadth of what Falco can do. So in particular, we've implemented, like last year, a plugin system to be able to expand Falco in different directions. So we've expanded Falco into the ability to parse cloud logs, and we've added like trails coming from cloud providers, Amazon, Google, and so on. We've added GitHub. We are looking at stuff like, for example, Okta and other tools that can be used to collect this kind of stuff. The other thing is deployment performance. So the ability to, you know, typically Falco is a complex system where you need to put many, many sensors in different places. So how you install it, how much resources it uses, is it able to keep up or does it drop, you know, information, all this kind of stuff is areas that are actively discussed and we're essentially always trying to find improvements and solutions for this kind of stuff.
When I want to try Falco or even want to collaborate, where do I need to go?
Yeah, I mean, the website is falco.org. And that's the central place. We have a Falco Slack channel in the Kubernetes Slack organization. All of our community members are there. It's a lively channel where you can come, not be shy, ask questions. Of course, Falco has a GitHub, Falco Security, where, you know, our development is happening. The issues are opened. If you have you know, something to report or if you want to find something to do with Falco to contribute, doesn't need to be hardcore kernel level development. There's many things to do at Falco. You can come to our GitHub. But falco.org is the place where you can find all of the links. And of course, you know, we always welcome very much any kind of participation and contributions, from using it and telling us what you think that helps us improve it, to actually becoming, you know, a maintainer maybe of the project, like many of the ones that we have.
When Kubernetes started, I thought, okay, it's developing fast. We need all to use it, and developers started to use it, but security was, I don't know, not that much there. Is it now different? Are there new challenges with cloud native security at the moment?
Yes. So I would say, in general, I agree with you. You know, security is always something that tends to come later. You know, when you're in the production phase, when everybody's experimenting, security is a nice to have, but not a must have. Clearly, in the last, I would say, 2-3 years, we've seen quite a bit of demand and quite a bit of progress in just the tooling for security, in particular for Kubernetes. Basic needs in terms of security for something like a cloud native Kubernetes orchestrated environment tend to be the same, right? Vulnerability management. So is my software secure? Runtime security. So is somebody attacking me? And when they do, do I know? And do I know what's happening? Forensics. So, something has happened. How do I collect the right information to figure out and fix my problem? And compliance, right? And in general, what are my assets? How are my assets doing? How is my software doing? How are my users doing? The beauty of Kubernetes is that as in many open source projects, especially the ones that are this complex, there's a nice modularity and openness with regards to this, right? So there's an open source stack that is forming, tools like Triva and Anchor for vulnerability management. So is my software secure? Tools like OPA, for example, for policy management and compliance. Tools like Falco for runtime security. Tools like Cilium for networking, segmentation, firewalling, and so on, And the beauty of this is not only all of these tools are driven by strong community, deeply integrated with Kubernetes, but also that there's a good diversity and quite a bit of action, and innovation in the area. For sure, there's still work to do. in general, so the needs are the same, but the way you solve them, because the platform is different, right? Kubernetes, by definition, and containers, you know, you have they are much more dynamic. Sometimes, when talking about Kubernetes, you know that when we moved into cloud and distributed infrastructures in the cloud, one way that people described it was moving from pets to cattle, right? Instead of a single server that you really care about, you move to you treat like every server is a cow in a herd of cows, and you manage the herd. In my opinion, now we're going from cattle, from cows to locusts. All of these containers that are very little move very quickly, are all over the place, and if you're not careful, they can make a mess, So how do you secure stuff in such environments? And that's what we're thinking, with all of these new tools. And there's complexity to resolve, and I don't think we're there yet, but we're making a lot of progress.
Okay, and is there something missing, a component at the moment, or do you think, we got everything at least a little bit covered?
I would say it's more than missing component. It's a matter of still doing work in the experience of this, these different components, being able to, orchestrate them more easily together, having more like turnkey solutions. A lot of these solutions, Falco too, they come as open source tools that are part of CNCF, but they are not yet maybe better included inside Kubernetes and so on. So how do we, offer something that is maybe more like completely better included? There's commercial tools that do that, but the open source is still a little bit more like, you need to open the hood and configure it a little bit by yourself with advanced skills.
So if I am an operator or a developer, I need to know this stuff and I need to think about it.
Very much. And this stuff tends to not be simple, requires, advanced skills. And as we know very well, skills in the modern world are scarce. So sometimes, even just for enterprises or end users of Kubernetes, it's just not easy to find the right people and the right talent to do this. That, of course, before ChatGPT replaces all of us and then the problem is solved, right?
Hopefully not.
It will take a bit.
Yeah. You also founded Wireshark a long, long time ago. So what made you found a new company and go into the cloud-native world?
Yeah. I was one of the early contributors to Wireshark. In particular, I built in 2000, 2001, a software called WinPCAD, which is the packet capture library for Windows that was used for Wireshark. And that brought me together with the other Wireshark founders to create a company in 2005, which was called Case Technologies and was the company behind Wireshark. In practice, right now working with cloud native, from the pure technological point of view, what we do now with tools like Falco or with products like Sysdig Secure, our commercial security product, is very much inspired from what we were doing with packets before. Before, we were collecting packets from the network using, for example, the spam port of the router or by tapping into the wire and analyzing these packets to find issues, to find security attacks, intrusions, and all this kind of stuff. Now you cannot use the network anymore for that because the network is encrypted, the network is too virtualized, and you cannot dissect easily anymore the network traffic, at least in these modern environments in the cloud with Kubernetes and so on. So what we do is we collect system events like system calls using eBPF and so on, but we treat them very much in the same way, and Falco is similar to like in the old world of networking. There were tools like Snort, for example, that were network intrusion detection systems. Collect packets from the network, apply a rule set to these packets and determine, if there's an intrusion. Falco does that, but does that on system calls by getting them through eBPF from the Linux kernel. So different data source, very similar stack, very similar philosophy, and very similar set of problems that can be solved at that point. So nothing is ever invented from scratch,
Okay, thanks a lot. Loris, that you told us how the cloud native security world looks like and what Falco is and how you do it. Thanks a lot.
It was my pleasure and thanks so much for having me.
Jetzt kommen wir nochmal zum Anfang der Sendung zurück. Da ging es ja um Ceph. Und kann man Ceph eigentlich auch mit Windows zusammen verwenden? Also ohne, dass man jetzt so ein Samba oder sowas dazwischen schaltet, sondern direkt? Kurze Antwort, ja, das geht mittlerweile. Und wie das funktioniert, was man dafür braucht, das habe ich besprochen. Und auch wieder dieser Teil ist in Englisch.
Yeah, I'm here now on the Cephalocon. With me today is Alessandro Pilotti. He is the CEO of Cloud-Based Solutions. Hi, Alessandro.
Hi, nice to meet you.
And you did a talk about Ceph on Windows. Why do we need Ceph on Windows?
Yeah, the idea is that Ceph is the leading open source distributed storage solution. So we want to also bring it on top of the Windows world, which is very well present into the enterprise, right? So in order to do that, we needed, of course, to add a bunch of components on Windows itself.
Mm-hmm. And I mean, having a unified storage means also to have it on Windows, right?
Correct, yes. So we want to have the same solution so that customers are not forced to have different solutions on their Linux storage and on their Windows one, like it typically happens nowadays.
And was there a big demand from customers?
There is quite some demand. There are quite some use cases which are very important. They're already addressed through the so-called iSCSI gateway, which had some performance issues. So we wanted to tackle into that space.
Mm-hmm. Now it's faster.
Mm-hmm. Yeah, now it's much faster. So the main complaint on that side was that performance was very limited due to the bottleneck that came with the gateway itself, because all the traffic had, of course, to be passed to this single gateway, converted and reconverted on the other side. Now we have a native Ceph RBD traffic passing directly from the Windows machines directly to the Linux OSDs.
Mm-hmm. And then it's faster because you get rid of this one service or this one machine having the bottleneck.
Correct. We get rid of the intermediary layer, and also that layer was not scalable or properly highly available. While right now the Windows machine have access to the entire Ceph clusters behind.
The work started with the company SUSE, but SUSE left the Ceph business. How did this affect your company?
Yeah, so we had a fantastic partnership with SUSE before, of course, they left they stopped, let's say, they contributing to Ceph. Both on a professional and human level, we were extremely satisfied, I think, both sides. They were in need for their customers for a Windows solutions, again, as a proof that there is a demand for that. And we were more than happy to work with them to provide, to implement the solution, which is something that we were pitching around since a while before. Mm-hmm. Unfortunately, they quit the community afterwards, but that happened after the work was finished. So we kept on going with our own investments as part of the Ceph community.
And is now Red Hat or IBM funding part of your work, or are there connections between your companies?
No, there is no funding. I mean, it's a cloud-based solutions investment at the moment, but we have an excellent relationship with both Red Hat and IBM, so there might more things coming on in the future.
So, as I said, the work was finished. How is the status of Windows on Ceph at the moment?
Yeah. So, the primary goal of the work we did originally, which was having RBD and CephFS working, is finished. So, those are both working, as presented in the demo that we did today. And there is, of course, the opportunity to add features and everything. One of the features that was not planned for the original work, but for example, adding Windows failover cluster support, which is something that we added afterwards, and currently is marked as experimental and available in the community with some patches which are currently under the review upstream.
So the drivers you provide are production ready?
No, so everything is open source. Yeah. So there is nothing proprietary, no secret sauce. Everything we do is upstream. Our company culture is open source first. So we want to make sure that everything is available to everyone, right? What happened is that we release builds, which are part of our continuous deployment, and which includes nightly builds. I mean, it includes stable builds for both Pacific and Quincy, and soon Reef. And soon we will also add support for a Microsoft certified driver.
Why is this needed?
Yeah, so it is needed for some specific scenario, like for example, secure boot. Traditionally, everything that which runs in kernel, so because this solution has a kernel driver as well, everything which runs in kernel needs to be signed. The current versions which are released right now are signed by us, by Cloudbase, which is perfectly enough for all scenarios which don't require, for example, secure boot. While for a secure boot integration, we need to have them certified by the so-called Microsoft WCL program, which is something we are doing right now. We are doing it only now because originally we wanted the Ceph Foundation, the Linux Foundation, to sign that. It's not possible for non-technical reasons, so we agreed with the community to do it ourselves. We could have done it before, but again, since we have this approach, which is community first, we wanted this to have the community name on it first and not the Cloudbase name. But since it's not possible, we are doing it.
Okay, so the driver is ready, and I can download it from your website. So if I am a Windows admin and want to access the Ceph cluster, I don't know, manage my Linux people, what do I need to do? Okay, obviously first get the installer, but then?
Yeah, you can get the installer from cloudbase.it. So the installer it's an MSI. Also the source code for the installer is open source in case anybody should need to look at it or make changes or contribute back, ideally. It's very simple and it's made to be very familiar for people with an experience as Windows sysadmins. So it is the typical next type of experience, or it can also be fully automated as part, for example, of your Ansible automation and whatnot. Okay. Once it's installed, you have all the binaries. So you have both the driver and also the user space binaries. And then the command line interface is the same as, for example, Linux. So you can do an RBLS, RBB map, unmap, and so on. Mm-hmm.
But how do I access the cluster? I mean, I need to have authentication.
Yeah. Also, the configuration is pretty much identical. So typically what you do is you already have an existing Linux cluster. And by the way, OSD on Windows is not a primary goal today. So the OSDs will still run on Linux. So you will take your configuration typically from your etc conf on Linux, on Linux, and bring it over on the Windows side where it will reside on C program data Ceph. Mm-hmm. You might need to change, of course, paths to make them specific to your Windows installation, but the rest is pretty much identical, both on the configuration side and also the keyrings.
Okay, I think you have a getting started documentation or something like that on your website?
Correct. The website has getting started and also upstream on the Ceph documentation, there is also everything related to Windows. So if somebody wants to start from scratch, can access both information on the Ceph community and also on the Cloudbase IT side, including various blog posts showing how it works and everything.
Okay, so now I know how to map RBD volumes, then I see it in the Windows Disk Manager and can format it, right?
Correct, exactly. Once the volume is available on the operating system, then it looks exactly like any other Windows disk.
Mm-hmm. And you also said that CephFS is also available.
Yeah, CephFS is also something that we reported as part of this work. It was also technically challenging because Windows doesn't have an integrated Fuse solution. So we use DocAny for that, which is an open source equivalent solution to Fuse. And we built support for CephFS on top of that. So right now you can also map volumes on Windows and have it accessible on both Linux and Windows at the same time.
And is something more production ready than the other? So should I use at the moment CephFS if I want to, or better RBD volumes on Windows, or is both finished and I can start use it right away?
Yeah, there are two different use cases. Let's say that the most important goal we had were for RBD volumes. So those are production ready, ready to go and everything. There is also a Windows service which will automatically handle the mapping at boot. For CephFS, it already works. It's not marked as experimental, so you can use it. At the moment, there is not yet a Windows service which maps it. So whenever the system reboots, you have to re-add the mapping. But we are planning to add a Windows service for that as well very soon.
Okay, maybe with the installer, which is then the certified by Microsoft?
No, the certification is only for the driver. So this doesn't require Microsoft certification. It's all entirely user space.
And you also said that if I have a Hyper-V cluster, I can also use these drivers?
Yes, correct. So Hyper-V is an important use case for virtual machines running on Windows. We wanted to make sure that customers could run users could run their VMs of images coming from their Ceph cluster, like they would do with KVM. And so we enabled that scenario as well. So there is plenty of demos and documentation about how to do it. Basically, it's all about adding a pass-through disk. And at that point, all the I/O will automatically handle by the Ceph driver.
And if I need help, I go to your cloud-based solutions company and you have a support team helping with Windows on Ceph?
Correct. We provide commercial support and consulting for everything which is Ceph on Windows and Ceph in general.
Mm-hmm. And if I want to help, so I'm a Windows geek and like Ceph and CephFS a lot, where do I need to go to find you?
Yeah, that's a fantastic question. So we are part of the Ceph community, so the best place where to engage is the Ceph community.
Mm-hmm. And is the project on GitHub or something like that?
Yes, projects on GitHub. So everything which is the user space part is directly part of GitHub Ceph. So all the work is done, as I mentioned before, as part of the main project. And then the driver itself lives in github.com cloud-based WinBD with a fork, which is also on github.com Ceph WinBD.
Okay. Thank you very much, Alessandro, that you explained to us how is the status from Windows on Ceph and how this all works. Thank you very much.
Thank you. Thank you very much.
Ja, und das war sie schon, unsere Radio Tux-Sendung im Mai 2023. Und ich bedanke mich bei allen meinen Interviewpartnern. Und vielen Dank, dass ihr natürlich auch zugehört habt. Ihr könnt bei radiotux.de natürlich auch gerne was in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Sendung gut fandet, Fragen noch habt zu den Themen, die wir besprochen haben. Und ansonsten habt ihr natürlich auch ein bisschen Musik gehört. Das war diesmal The Spinwires mit Goodbye, Good Night. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Einen guten Tag, einen guten Abend, einen guten Morgen, je nachdem, wo ihr gerade seid, was ihr gerade macht. Und ich wünsche euch wie immer natürlich eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß am Gerät und beim nächsten Mal geht's dann weiter mit unserer FreeBSD-Reihe. Ciao, ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2023. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.